Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein Name ist Nina Alswede und mein Kollege Dominik Böcker und ich hatten heute das große Vergnügen, Dr. Robert Axmann von der DLR Quantencomputing Initiative als ersten Gast 2026 zu begrüßen. Quantencomputing Initiative, Dominik, das heißt, es ging wieder mal über dein Lieblingsthema Quantencomputing und wie ist die Lage? Hast du es jetzt verstanden?
Es setzt sich wie so ein Puzzle so langsam zusammen. Es wird immer mehr. Ich glaube, ganz werde ich es nie verstehen. Aber es ist auf jeden Fall super spannend, die verschiedenen Blickwinkel auf das Thema dann auch mal zu sehen. Das war jetzt, glaube ich, der dritte Podcast, den wir zum Thema Quantencomputing hatten. Und jetzt mit dem Blick vom DLR, von Robert, da mal drauf zu schauen, was es in Hamburg schon bereits gibt, wie da sozusagen die Vernetzung sind, welche Initiativen es gibt, ist auf jeden Fall super spannend. Und was das mit Ulm zu tun hat und warum Hamburg und Ulm ein wichtiger Faktor sind, haben wir natürlich auch gehört.
Ja, genau. Also ich fand es auch sehr spannend und freue mich, dass wir das DLR QCI oder QCI bei uns in der Stadt haben. Viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß. Lieber Robert, wir freuen uns, dich dieses Jahr 2026 als ersten Gesprächspartner hier bei Über den Tellerrand begrüßen zu dürfen. Aber bevor wir gleich mitten ins Gespräch gehen, stell dich doch unseren Zuhörerinnen einfach mal vor und sag, was du mit dem DLR QCI zu tun hast.
Gerne. Ja, Robert Axmann. Ich bin von Haus aus Ingenieur, gebürtig aus Mecklenburg, habe sehr lange in München gelebt, in England gelebt, im Rheinland und seit einigen Jahren jetzt in Hamburg. Ich habe sehr lange schon beim DLR gearbeitet. Im Bereich Raumfahrt, viel mit Astronauten gearbeitet, mit Raumstationen, mit Forschungssatelliten. Habe dann einige Jahre später angefangen, für den Vorstand des DLRs zu arbeiten und baue seitdem Institute auf und seit 2021 hier in Hamburg die Quantencomputing-Initiative.
Genau, da ist schon unser Stichwort, Robert. DLR, das hast du jetzt gar nicht erklärt, weil es für dich natürlich selbstverständlich, dass das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt heißt. Und QCI ist die Quantencomputing-Initiative. Jetzt denkt man ja bei Luft- und Raumfahrt vielleicht nicht unbedingt als erstes an Quantencomputer. Wie kam es denn dazu, dass ihr, DLR, und dann eben mit dir als Leiter die Quantencomputing-Initiativen in Hamburg und Ulm leitet?
Wir als DLR sind in der Lage, große ingenieurwissenschaftliche Projekte umzusetzen. Wir haben ganz viele Projekte, wo wir im Bereich Raumfahrt zum Beispiel Satellitenkonstellationen betreiben. Also das DLR oder eine Tochterfirma des DLR betreibt zum Beispiel Galileo. Das ist das europäische Pendant zum GPS, Navigationssatelliten. Also alle Handys, alle Autos, die heutzutage navigieren, empfangen auch diese Satellitensignale, die von der Tochterfirma des DLRs koordiniert und betrieben werden. Wir haben auch schon Asteroidenlandungen durchgeführt. Wir arbeiten sehr viel mit Quantensensoren, Quantencomputer kommen aus diesem Themenbereich. Wir arbeiten sehr viel mit Quantensensoren, auch im Raumfahrtbereich. Und so ist es gekommen, dass man uns seitens der Bundesregierung dann auch damit beauftragt hat, kümmert euch um das Thema Quantencomputing, kümmert euch um das ganze Thema Aufbau eines Ökosystems in Deutschland, weil wir trauen euch das zu als große Einrichtung, die einerseits die technische Kompetenz hat, aber auch andererseits natürlich diese Wirtschaftsnähe, diese Transfergedanken, der dahinter steht. Wenn wir ein Ökosystem aufbauen, machen wir das nicht alleine als Institution, sondern wir machen das gemeinsam mit einer Industrie, mit Startups, auch mit Forschungseinrichtungen und daher das DLR. Also lauter spannende Projekte. Ich arbeite da sehr gerne im DLR. Man kann, ich hatte es, glaube ich, schon mal im Eingangsgespräch bei uns gesagt, wir haben 13.000 Mitarbeiter ungefähr. Man kann wahnsinnig viel machen. Also man kann sehr viele Themen bearbeiten, auch innerhalb des DLRs, wenn man das möchte.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, in Hamburg und in Ulm. Wieso denn Ulm, sitzt der DLR in Ulm? Ich bin da komplett.
Warum Ulm?
Warum in Ulm gerade? Warum nicht Berlin, München?
Wir haben ganz viele verschiedene Standorte im DLR. Ich glaube, es sind im Moment so 33. Bin mir nicht ganz sicher.
Ach, okay.
Wir haben auch Auslandsbüros, wir haben Forschungseinrichtungen im Ausland, viele Standorte innerhalb von Deutschland. Wir haben, als wir damals angefangen haben, uns überlegt, wo könnten wir sogenannte Innovationszentren aufbauen. Das sind die Zentren, wo wir wirklich physikalisch die Quantencomputer auch platzieren. Und da haben wir damals einen Standort in Ulm in Baden-Württemberg aufgebaut und einen in Hamburg in Norddeutschland, sodass wir so ein bisschen verteilt sind auch in Deutschland. Das sind dann am Ende natürlich auch politische Entscheidungen, wo man wohin geht. Und wir arbeiten aber bundesweit. Ja, zwei physikalische Kondensationspunkte, Hamburg und Ulm, aber wir arbeiten bundesweit. Wir haben Partner aus ganz Deutschland, sogar darüber hinaus. Wir haben auch Partner aus Europa.
Mhm. Wir hatten ja hier schon die Anissa Risvagnoli vom Fraunhofer CML im Gespräch. Und Anissa hat sich nicht so wirklich festlegen lassen, wann es den ersten Quantencomputer jetzt wirklich gibt. Kriegen wir das von dir so ein bisschen raus? Bist du da ein bisschen mutiger oder?
Vielleicht bin ich ein bisschen mutiger, wenn sie sich hat nicht festlegen lassen. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt hat. Aber ich würde mal schätzen, die Frage ist vielleicht ein bisschen anders zu formulieren. Es gibt Quantencomputer schon. Wir haben Quantencomputer schon stehen an verschiedenen Standorten in Deutschland. Und die Quantencomputer, die wir haben, sind noch Systeme, mit denen man, ich sag mal, experimentiert, ausprobiert, bastelt, kann man sagen. Die Frage, die, glaube ich, dahinter steht, wann ist es sinnvoll und nützlich? Also wann kann ich das Ding so nutzen, wie ich meinen Laptop zu Hause aufklappe und der macht halt einfach, der schickt die E-Mail oder der rechnet irgendwas aus. Die Frage ist sehr spannend. Das ist die Frage, die sich die ganze Branche auch stellt. Und man kann das Ganze nicht absolut beantworten im Sinne von, es wird definitiv dann und dann so sein. Also wir werden jetzt nicht in London irgendwelche Wetten platzieren dazu. Aber ich würde mal schätzen, so in den nächsten 5 Jahren werden wir die ersten Anwendungen sehen, weil wir einen kontinuierlichen Fortschritt in diesem Technologiebereich sehen, seit einigen Jahren, so seit 10 Jahren ungefähr, ganz rapide zunehmend. Und ich mache das auch ein bisschen daran fest, dass es nicht nur wir sind in Deutschland, die daran glauben, sondern europaweit, weltweit werden Milliarden und Abermilliarden in diesen Technologiebereich reingesteckt, wo man quantenphysikalische Phänomene ausnutzt, um einzelne Atome, Ionen etc., also Materieteilchen oder auch Photonen, zu manipulieren und diese quantenmechanischen Effekte zu nutzen, um unter anderem Sensoren zu bauen oder Quantencomputer zu bauen. Und wenn auch gerade die Privatindustrie dort Geld reinsteckt, dann wird da eine gewisse Belastbarkeit sein, dass man da vermutet. Und es ist in der Theorie im Übrigen alles nachgewiesen, dass das funktioniert. Also es gibt Rechenverfahren, wo klar ist, dass Quantencomputer super gut performen. Aber es ist, wie man so sagt, im Engineering noch die Herausforderung, das so weit hinzukriegen, dass es stabil arbeitet. Und da machen wir aber permanent Fortschritt bei den Firmen in Deutschland, aber auch weltweit. Und diese Entwicklung lässt mich vermuten, dass wir so in den nächsten 5 Jahren das sehen werden. In welchem Bereich muss man dann sehen? Es gibt so verschiedene Vermutungen, materialwissenschaftliche Simulationen, also Entwicklung von neuen Legierungen für den Flugzeugbau, Optimierung im Bereich Logistik, wo man wirklich effizientere Routen fährt, was ja auch für eine Stadt wie Hamburg zum Beispiel interessant ist, weil man logistische Optimierung hat für den Hafen zum Beispiel,
total,
für den Verkehrsfluss oder die Anbindung Hafen ans Hinterland über die Schiene etc. Diese Probleme, diese ganzen mathematischen Probleme, die dahinter stehen, die wachsen ja sehr schnell in extrem große Dimensionen, ja. Also wenn man ein Gleis hat und ein Schiff, dann kann man relativ einfach ausrechnen, wann muss der Zug da sein, wenn das Schiff anlegt. Aber wenn man anfängt, mehrere Gleise, mehrere Schiffe, unterschiedliche Länge bei der Schiffe, unterschiedliche Länge der Züge und so weiter hat, dann wird das schnell super komplex mathematisch. Und da bieten Quantencomputer einen Ansatzpunkt, das zu optimieren. Und in dem Bereich geht es auch nicht darum, dass man sagt, ein Quantencomputer muss das alles, ich sage mal, 20 Mal so schnell oder sowas machen. Am Ende des Tages reicht es uns ja, wenn wir im logistischen Bereich oder auch im Bereich der Produktion Effizienzen von vielleicht 5% mehr Umschlag im Hafen, das wäre gigantisch, oder 5% mehr Verkehrsfluss oder 5% bessere Materialausnutzung irgendwo in einem Automobilwerk, wenn wir das ausnutzen können, für so eine gesamte Volkswirtschaft, hat es enorme Auswirkungen. Und gerade deswegen müssen wir auch in Deutschland in der Lage sein, Quantencomputing einerseits zu bauen und aber auch dann zu beherrschen und zu nutzen.
Du hast gesagt, du hast Anissas Podcast nicht gehört oder du so, aber sie hat genau dasselbe Beispiel genannt mit den Logistikketten.
Beim CML natürlich auch naheliegend, ne, dass man sich damit beschäftigt. Das ist aber auch genau das, was man ja jetzt viel hört. Es geht immer um Logistik, also dieses Beispiel mit den Schiffsroutenoptimierungen und wie man das am besten dann scheduled, um möglichst effektiv dann die Schiffe durch die Welt zu schicken. Dann gibt es immer wieder auch, dass man sagt, im Bereich Life Science, Drug Discovery, da wird das ein Game Changer sein. Das ist ja, glaube ich, aber trotzdem für viele immer noch sehr abstrakt. Und da habt ihr jetzt ja seitens des DLR zusammen mit der Investitions- und Förderbank ein ganz tolles Angebot an die Hamburger Unternehmen gemacht. Ihr habt gesagt, ihr könnt zu uns kommen und mit uns heute schon mal schauen, gibt es bei euch in den Unternehmen Potenzial für einen Quantencomputer? Also sprich, können wir mit euch was umsetzen, wo ihr dann durch den Quantencomputer erheblich wettbewerbsfähiger seid als jetzt. Also um einfach auch schon mal ganz konkret zu werden und vielleicht auch Unternehmen, die bislang sagen, so, naja, sowas brauchen wir nicht, aufzuzeigen, was kann ich da vielleicht machen, wovon ich jetzt noch gar nicht träume. Kannst du uns dazu ein bisschen erzählen, was ihr da anbietet und vielleicht auch schon so erstes Gefühl, was könnte dabei rumkommen?
Ja, ganz klasse, dass du da drauf kommst. Wir nennen das Ganze QC Solution Center. Als Idee haben wir dort entwickelt, dass wir die Industrie, sag ich mal, auch SMEs, also Small and Medium Enterprises, wie man auf Englisch sagt, Mittelständler abholen und sagen, wenn ihr Interesse habt, euch mit dem Thema Quantencomputing zu beschäftigen. Und das ist ein Thema, was sehr in gewissen, sehr speziellen Bereichen bedeutet, ein Quantencomputer kann schneller rechnen als klassische Rechner, wenn er funktioniert. Dass wir diese Firmen abholen und sagen, bringt eure Daten, bringt euren Use Case mit zu uns. Wir setzen uns hin, wir haben Expertinnen und Experten aus den ganzen verschiedenen Bereichen, Logistik, Materialentwicklung, Optimierungsrechnung, Quantenmaschinelles Lernen und so weiter, die haben wir alle im DLR. Und wir haben auch die Infrastruktur, wir haben die Rechner, um Sachen auszuprobieren. Wir setzen uns also gemeinsam hin, wir analysieren den aktuellen Prozess, die aktuelle, ich sag mal, Optimierungsrechnung, die in der Firma gemacht wird und gucken dann, wie könnte dieses Problem zukünftig auf einem Quantencomputer ablaufen und welche Performance-Gewinne wären zu erwarten. Weil was wir ganz klar sehen ist, wenn die Quantencomputer kommen, dann werden sie irgendwann als Maschinen dastehen und man wird sie nutzen wollen und können. Und dann braucht man, damit man nicht abhängig ist, auch ein bisschen Knowledge. Mit welcher Maschine kann ich arbeiten und welchen meiner Prozesse kann ich darauf laufen lassen? Und was bedeutet das am Ende des Tages? Ja? Also es wird nicht jede Firma selbst machen müssen, aber so ein bisschen Basiswissen ist sicherlich nicht verkehrt, damit man seine eigenen Geschäftsprozesse darauf vorbereiten kann. Und wenn diese Maschinen dann da sind, möchte ich sagen, es ist, glaube ich, dann auch ein bisschen zu spät, wenn man dann als Firma handelt, weil es gibt natürlich den Wettbewerb, die First Mover, die vielleicht schon sagen, okay, ich bin jetzt dabei, ich habe schon so ein, zwei Leute, die sich damit beschäftigen und die großen Firmen in Deutschland, die machen das auch, die beschäftigen sich intensiv mit Quantencomputern und KI.
Da gibt es ja auch diese Initiative, ich habe gerade den Namen vergessen, wo die Großen sich auch zusammentun und jetzt schon schauen, was man mit Quantencomputer alles machen kann. Weißt du?
Ja, das sind die DAX-Firmen,
ja, genau.
große Industriefirmen,
ja, genau.
Q-Tech
also
meinst du.
Das
genau.
Passiert ja schon viel.
Und dieses Angebot quasi auf kleine Firmen dann auch auszudehnen und zu sagen, innerhalb von 6 Monaten setzen wir uns zusammen, ihr habt einen geringen Aufwand seitens der jeweiligen Industriefirmen oder Mittelständler, bringt eure Themen vorbei und hinterher gibt es eine Studie, wo dann gesagt wird, okay, das Ergebnis ist, eure Geschäftsprozesse sind potenziell vom Quantencomputing betroffen. Sie könnten davon profitieren, wenn ein Quantencomputer folgender Ausbaustufe am Markt verfügbar ist, dass ihr dann die Prozesse darauf transferiert und dann auch mit Effizienzgewinnen rechnen könnt. Also das ist ein Angebot, was wir machen und was wir auch bundesweit dann machen werden. Damit wir quasi auch diesen Transfer von, wir haben die Maschinen und wir haben auch die Experten, aber wir müssen es natürlich in die Breite tragen. Wir müssen uns insgesamt als Industrienation, als Standort Hamburg, deutschlandweit auch darauf vorbereiten, dass Quantencomputer kommen werden und wir müssen diese Maschinen auch beherrschen können. Wir sollten nicht uns hinstellen und sagen, okay, wir geben das Geld an der Pforte ab, unsere Daten an der Pforte ab und dann kommt irgendwann ein Ergebnis zurück. Wir können es nicht beeinflussen, wir können es nicht bewerten, wie das Ergebnis ist und im Zweifelsfall schaltet man uns irgendwo anderswo auf der Welt mit einem großen Hauptschalter die ganzen Prozesse ab. Und dann steht unsere Logistik und dann steht unser Automobilpresswerk und funktioniert nicht mehr. Mm. Ich glaube, dieses Risiko können wir uns heutzutage nicht mehr erlauben, weil wir ganz klar sehen, dass wir haben Europa, aber darüber hinaus sind wir teilweise sehr abhängig und diese Gefahr, der sollten wir uns nicht hingeben, sondern wir sollten da gucken, dass wir selbst souverän sind in dem Einsatz von Quantencomputern, im Bau von Quantencomputern und auch das bis in den Mittelstand hinein. Das ist ja so ein ähnliches Thema wie auch bei der künstlichen Intelligenz, wo man auch dieses Thema, wie kriege ich künstliche Intelligenz eingesetzt in die Firmen, gerade für kleinere Firmen, glaube ich, ist das auch ein großer Aufwand. da setzen wir an, dass wir sagen, eine kleine Firma, die kann auch gerne zu uns kommen. Wir machen das gemeinsam, die IFB, jetzt hier speziell in Hamburg, unterstützt das ganze Thema auch. Es gibt ja auch schon erste Projekte dazu, zum quantenmaschinellen Lernen, wo sowas unterstützt wird. Und wir werden weitere Projekte jetzt Anfang diesen Jahres dazu starten, um dann in eine Bewertungskompetenz mit den Firmen einzusteigen.
Jetzt habe ich gesehen, ihr habt hier in Hamburg an eurem Standort jetzt ja so einen Raum eingerichtet, wo man so, sage ich mal, den Quantencomputer etwas, da könnten wir auch mal hingehen, Luminik.
Unbedingt.
Da steht ein Quantencomputer, habe ich gehört, der auch bei Raumtemperatur jetzt da funktioniert. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Und wie kann man da mal vorbeikommen? Gibt es da ein Angebot? Also ich will es ja nicht bei euch jetzt, aber trotzdem, das ist ja total spannend.
Wolltest du Tickets bei Eventim kaufen dafür, oder?
Genau. Nee, aber das fand ich ganz spannend, dass der da steht. Und weil man hört natürlich auch immer, dass die sehr sensibel sind und erschütterungsfrei. Und jetzt steht er da so. Kannst du das noch mal was sagen?
Einfach so.
Ja, klar kann ich da was dazu sagen. Es ist einer unserer Quantencomputer. Wir werden mehrere Quantencomputer bekommen, insgesamt 15 Stück, wenn wir alle bekommen. Wir bauen das in gewisser Weise auch im Wettbewerb mit der Industrie oder lassen es von der Industrie im Wettbewerb bauen. Die Maschinen, die wir jetzt schon haben, das sind Quantencomputer, die bei Raumtemperatur funktionieren, noch sehr kleine Systeme, mit denen kann man noch nichts anwendungstechnisch großartig machen. Man kann damit experimentieren im Sinne von Wissenschaftler probieren dabei aus, wie funktioniert die Verschränkung, kann ich ganz kleine sogenannte Toy-Examples, also Spielprogramme darauf laufen lassen, um die mal auszuwerten, wie stabil sind die Qubits, wir sammeln damit Erfahrung, wie stabil läuft das System insgesamt, das hängt am Netzwerk dran, man kann es also nach außen zur Verfügung stellen unsererseits, sodass auch externe Partner, die nicht vor Ort sind, damit arbeiten. Das ganze System ist Raumtemperatur, deswegen, weil es auf Diamantchip-Basis arbeitet. Das heißt, die sogenannten NV-Zentren, das sind Fehlstellen in einem Diamant, werden dafür genutzt, Qubits zu realisieren. Das ist ein Typus von Quantencomputern, der halt keine Kühlung braucht, der kein Vakuum braucht, wo man einfach nur mit Lasern in diese NV-Zentren reinstrahlt und dann diese Qubits ausnutzt. Deswegen ist das System mobil und transportabel. Wir haben auch hier in Hamburg noch weitere Quantencomputer, die sind nicht mehr mobil und transportabel, die arbeiten mit Vakuum, die arbeiten auch mit starker Kühlung und die sind dann aber größer, die haben dann nicht 4 Qubits, so das System, wie das System, was du gesehen hast, sondern die haben dann nachher 10, 50 oder 100 Qubits und die sind noch in der Entwicklung und die Systeme, die wir da haben, das ist jetzt nicht möglich, so quasi allgemeinen Besucherverkehr zu machen, aber für Kooperationspartner sind die zugänglich und im Moment sind diese kleinen Systeme halt wirklich nur zum Experimentieren, zum Ausprobieren, funktioniert die Netzwerkinfrastruktur, wie sieht so eine Maintenance aus, dafür da. Am Ende des Tages ist es ja das eine, dass man einen Prototypen irgendwo hinsetzt, aber auch der muss ja dann kontinuierlich arbeiten, der muss in irgendeiner Form in so einen Dauerbetrieb überführt werden und auch das ist ja nochmal so ein extra Thema. Also nur irgendetwas haben, was einmal verschränkt, ist noch nicht ein funktionierender Quantencomputer, sondern es muss dauerhaft laufen, es muss dauerhaft zur Verfügung gestellt werden, es müssen auch Fragen von Nutzern beantwortet werden, die dann vielleicht darauf arbeiten, die da Probleme mit den Jobs haben, es müssen Errors gepatcht werden und so weiter. Also es ist ein bisschen mehr als nur den Prototypen zu haben. Wir werden im Laufe des Jahres weitere Quantencomputer bekommen. Und im Moment diskutiere ich mit meinem Team schon, wie wir die existierenden Systeme von diesen 15 einige weiter upgraden, um quasi die nächsten Leistungslevel für die Maschinen zu erreichen.
Jetzt haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, dass ihr quasi in Hamburg und in Ulm zwei, wie hast du es genannt?
Innovationszentren
habt. Und wir haben ja in Hamburg jetzt auch schon ein relativ gutes Quantencomputing-Ökosystem aufbauen können. Was braucht es denn aus deiner Sicht jetzt besonders dringend, um auf diesem Weg einfach weitermachen zu können?
Ich glaube, ganz wichtig ist, das ist jetzt eine hohe Flughöhe, aber dass man im politischen Raum für Kontinuität sorgt. Wir haben letztes Jahr den Wechsel der Bundesregierung erlebt. Die Bundesregierung hat eine neue Hightech-Agenda verkündet. Sie ist dabei, das Ganze zu entwickeln, die Hightech-Agenda mit Themen und Inhalten zu füllen. Und wir haben sehr viel in Deutschland aufgebaut. Wir haben auch wirklich gute Kompetenzen. Ich finde, es wird vieles auch schlecht geredet. Manchmal herrscht einfach schlechte Stimmung. Viel der Quantentechnologie wurde in Deutschland ja auch entwickelt vor roundabout 100 Jahren. Und es gibt ein tolles Ökosystem in der Ausbildung, in der Wissenschaft, auch tolle Startups in Deutschland. Und Hier ist es wichtig, dass wir seitens der Regierung kontinuierlich auch sagen, okay, wir haben das Thema auf der Agenda, das ist geschehen. Wir nehmen dafür signifikant Geld in die Hand und wir gehen über eine Legislatur auch hinaus. Das heißt, wir machen nicht nur 4 Jahresscheiben, sondern wir sagen ganz klar, unsere Ziele als Regierung sind im Jahr 2030, im Jahr 2035, das Quantencomputing in die und die Richtung zu entwickeln. Und diese Kontinuität braucht diese ganze Startup-Industrie auch, damit sie weiß, wo soll die Reise hingehen. Der Staat ist nicht der einzige Kunde, aber er ist einer der, wir nennen das Ankerkunde, quasi so der Erste, der irgendwas kauft, was noch erst entwickelt werden muss. Das machen wir bei der QCI. Wir kaufen Systeme am Markt ein mit Verträgen, die jetzt noch nicht existieren. Diese quasi Vorausschau des Staates, die ist wichtig und die Kontinuität ist wichtig, damit alle wissen, wo die Reise hingeht. Und das zieht dann einerseits die Startups, aber auch das Risikokapital, die VCs mit hinterher, weil die wissen, okay, der Staat bewegt sich in diese Richtung. Das ist der Wunsch des Staates. Das sind die Anwendungen, die sehen wollen, die Quantencomputer, die sehen wollen. Folgende Firmen sind unterwegs, die haben auch Aufträge bekommen, da packe ich mein Risikokapital rein. Ja, dann stochert man nicht mehr so sehr im Nebel als VC, sondern hat so ein bisschen so eine Richtungsweisung auch, wo geht's hin. Und diese Kontinuität ist für alle wichtig, für die Startups an sich, dafür, dass wir die IP in Deutschland halten und dass wir auch die Leute halten. Wir haben, glaube ich, viel Kapital auch in Deutschland. Wir haben viele Milliardäre, die in Hamburg leben, in München und Berlin und so, wo man auch sagen müsste, okay, da würde ich mir wünschen, dass da mehr Investment auch kommt in Deep Tech-Themen. Mhm. Ja, anderswo ist das gar kein Thema. Also wir hatten jetzt gerade letztes Jahr eine Firma, die in UK aufgekauft wurde, die hat Quantencomputer mit auf Ionenfallenbasis hergestellt, die wurde von einer amerikanischen Firma für 1 Milliarde aufgekauft. 1 Milliarde. Privates Kapital, wohlgemerkt. Und das macht natürlich etwas, das bewegt total etwas in dem Markt. Und wir sind da gut aufgestellt in Deutschland. Wir müssen aber an der Kontinuität arbeiten und was immer wieder gesagt wird überall, wir müssen mehr schauen, dass wir mehr Risikokapital nach Europa bekommen. Mhm. Dafür muss das Ökosystem schnell arbeiten und kontinuierlich arbeiten, also sehr technologieaffin auch.
Mhm. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen, dass dann hier aufgebaut wird und die Exzellenz entsteht und wenn es dann spannend wird, geht es doch in die USA, ne? Das ist ja genau, was du auch eben sagtest. Die Abhängigkeit da muss dramatisch reduziert werden und wir dürfen uns dann nicht mehr so einen Schalter und dann sind wir abgeschnitten. Das darf halt nicht passieren. Ne? Ja. Wir wollen noch mal dich jetzt fragen, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Also es muss jetzt auch nichts mit Quantencomputing zu tun haben. Mehr Sonne in Hamburg oder vielleicht einfach mal wünsch dir was.
So, nicht so ganz global vielleicht.
Global galaktisch, okay. Mehr Sonne in Hamburg. Also nächste Woche wird die Sonne scheinen, hatte ich
das
heute gesehen.
Das wäre schon gewünscht, ja. Ja, das ist gut.
Ich glaube, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das mehr Technologieoffenheit, so insgesamt. Also, weil ich glaube, es würde uns gut tun insgesamt, wenn wir da sehr etwas optimistischer in die Zukunft blicken und etwas proaktiver auf Technologien schauen, weil wir super viele Technologien in Deutschland auch entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten und die sind dann anderswo umgesetzt worden und wir tun es da sehr schwer. Das würde ich mir wünschen und ich glaube, für mich selbst würde ich mir wünschen, dass es weiterhin so spannend bleibt, wie es jetzt ist. Dieses Sachen aufbauen und neu gestalten, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also das ist etwas, das würde ich mir wünschen, dass es auch weiterhin spannende Themen gibt, die ich und abarbeiten kann.
Ja, das hat man oft das Gefühl, dass die Leute neuen Technologien immer eher sehr skeptisch und eher mit Angst behaftet gegenübertreten, von wegen eher so, was nimmt es mir weg oder was ersetzt das mich dadurch? Bei KI ja ein Riesenthema.
Mhm,
ne?
Ja.
Ja, aber ich glaube, wenn man mit KI auch arbeitet, stellt man auch fest, dass das jetzt nicht so ist, dass einem das über Nacht quasi den Job wegnimmt oder dass da jetzt irgendwie die ganz große Katastrophe auf uns zurollt. Ich glaube, das ist auch so ein ganz langsames Ändern. Ich glaube, kurzfristig passiert nicht so viel, langfristig wird es viel ändern und es wird bei Quantencomputing auch so sein. Kurzfristig wird da jetzt nicht so wahnsinnig viel passieren, aber langfristig ist es eine neue Art des Parallelen, des hochparallelen Rechnens und es wird sehr viel Einfluss dann haben. Die ganze Quantentechnologie, Quantencomputing wird da sehr viel Einfluss haben in der Zukunft. Da sollten wir, weil wir es können, auch mitmachen und dabei sein.
Total, und ich glaube, solche Sachen wie das Gespräch heute mit dir helfen auch dabei, so ein bisschen diese Blackbox zu öffnen, weil das ist es ja meistens. Ich kenne mich damit nicht aus, es ist mir verschlossen, deswegen habe ich Angst davor, aber wenn wir dann so Gespräche führen wie mit dir oder mit Anissa, die uns so ein bisschen so einen Blick reingeben, wie Quantencomputing funktioniert oder mit Benedikt und Nathalie damals, dann nimmt das auch ganz viel Angst. Wir kommen jetzt schon zum Ende, lieber Robert, haben aber noch eine Frage natürlich, die wir immer sozusagen als krönenden Abschluss unseres Podcasts nehmen und der auch so ein bisschen namengebend für unseren Podcast ist, nämlich unsere berühmte, wie wir immer sagen, letzte Frage. Was bedeutet denn für dich persönlich der Blick über den Tellerrand?
Der Blick über den Tellerrand bedeutet für mich die die Möglichkeit, tatsächlich zu gucken, wie entwickeln sich Technologien, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo weltweit. Also wir sind in Japan, Australien etc. unterwegs und dazu zu gucken und zu lernen, wie setzen die so neue Technologien um, wie gehen die an die Probleme ran, das finde ich super spannend.
Sehr schön. Ja, bin ich dabei. Ich komme mit nach Japan, Robert.
Du sowieso.
Ja, ganz vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Es war ein sehr spannendes Gespräch und wir werden einige Links wieder in die Shownotes packen. Keine Eventbrite-Tickets für euren Quantencomputer ausgeben, aber das kommt dann vielleicht noch. Ja, und vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch.
Dankeschön.